Ich sage jetzt gleich ein einfaches Wort. Klaus kennt es schon und er zeichnet es schon mal. Hier kommt's. Achtung, Hammer. Nochmal, Hammer. Was ist gerade in eurem Gehirn passiert? Ihr habt nicht nur das Wort verstanden, sondern vermutlich, ohne es zu merken, aber getriggert durch dieses eine Wort, auch euer prämotorisches Zentrum aktiviert, also den Bereich, der Bewegungen plant. Euer Gehirn hat euren Körper und damit euch selbst in einen hammerbereiten Zustand versetzt. Ihr seid neuronal vorbereitet worden, den Hammer aktiv, real und nicht nur verbal zu benutzen. Obwohl ihr wahrscheinlich gerade keinen Hammer zur Hand habt, würdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit dennoch auf Hammerkurs sein, wenn wir uns jetzt unterhalten würden. Worum geht's? Um das, was man Framing nennt.
Skobel. Über Denken, Demokratie und Framing.
Das Rahmen eurer Zustände, eurer Denkweise durch Sprache oder Triggerworte. Gebraucht wird das in der Werbung, im Marketing, in der Politik, aber durchaus auch im Privaten. Und was am kontroversesten daran ist, das Framen eurer Handlungen und eures Aktionsradius. Denn der Hammertrigger hat euch bereit gemacht, bereits loszuhämmern.
Ein Experiment.
Beginnen wir mit einem faszinierenden Experiment. Forscher gaben zwei Gruppen einen Text über John, der ein Vogelhaus reparieren wollte. In dem Text für die erste Gruppe kam dieser Satz vor: John wollte das Vogelhaus reparieren. Er schlug auf den Nagel, als sein Vater hinzukam. Der Text für die zweite Gruppe enthielt den folgenden Satz: John wollte das Vogelhaus reparieren. Er suchte den Nagel, als sein Vater hinzukam. Anschließend wurden beide Gruppen gefragt, welche Wörter im Text vorkamen. Verschiedene Wörter und so weiter. Unter anderem auch kam das Wort Hammer vor. Ergebnis: nahezu alle aus der ersten Gruppe schworen, das Wort Hammer gelesen zu haben. Aus der zweiten Gruppe waren es nur 20%. Das Wort Hammer steht, wie ihr gehört habt, nirgendwo im Text. Aber das Wort Schlagen hatte in den Köpfen den kompletten Frame Schlagen, Nagel, Hammer verwenden aktiviert. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Dieses Experiment und viele ähnliche belegen die Wirksamkeit von Begriffen. In der Psychologie, Kognitionsforschung und Informatik spricht man von Embodied Cognition. Das bedeutet verkörperlichte Wahrnehmung. Unser Denken ist nicht abstrakt. Es ist immer auch physisch, körperlich, motorisch. Ein weiteres Beispiel sind Forschungen am Donders Institute for Brain Cognition and Behavior an der Universität Nijmegen. Dort fand man heraus, was viele andere Experimente weltweit bestätigen: es gibt eine direkte Beziehung zwischen der Verwendung von Begriffen und dem, was wir tun. Die Verwendung eines Begriffs kann einen direkten Effekt auf unser motor-modulatorisches System haben. Und noch was fand man heraus: Handlungen und Sprache interagieren deshalb so leicht, weil die beiden Netzwerke im Gehirn, die jeweils Handlung und Sprache unterstützen, miteinander verbunden sind, gekoppelt sind und sich überlappen. So viel kurz zu den neurobiologischen Grundlagen. Die Macht, die Sprache über uns, vor allen Dingen aber auch über unser Handeln, unsere Gefühle, unsere Verfassung hat, ist weitaus größer, als wir denken. Und diese Macht bezieht sich natürlich auch auf die inneren Wort- und Gedankenkaskaden, die so mächtig sind, dass wir zuweilen aus ihrem Sog nicht mehr rausfinden. Und da meine ich das innere Sprechen mit, also wenn wir vor uns hindenken.
Framing.
Was ist nun ein Frame? Damit bezeichnet man den gedanklichen Deutungsrahmen, durch den wir neue Informationen oder auch Personen wahrnehmen. Und wie die neurowissenschaftliche und psychologische Forschung gezeigt hat, nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln. Tatsächlich hat diese Erkenntnis durchaus philosophische Wurzeln, nicht nur in der Rhetorik, die es ja seit der Antike schon gibt. RhetorikerInnen und PhilosophInnen schritten zu Beginn der griechischen Philosophie und streiten zum Teil heute immer noch, welche Bedeutung bei dem Versuch, andere Menschen vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, das gute Argument hat. RhetorikerInnen versuchten das mit der Wirkung der Sprache damit zu überzeugen, statt mit Fakten und Argumenten. Aber kurz zu den philosophischen Wurzeln des Framings. Zum einen geschah zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine tiefgreifende Revolution in der Philosophie. Das war der sogenannte Linguistic Turn. Mit einem Mal erkannten Denker wie zum Beispiel Ludwig Wittgenstein, welche Bedeutung die Sprache hat und was sie macht, was sie auch mit uns macht. Sprache ist ja nicht nur ein Werkzeug der Verständigung und des Verstehens, sie kann uns im Gegenteil auch massiv täuschen und in die Irre führen. Eine Reihe sogenannter philosophischer Probleme, so Wittgenstein, lassen sich auf die Verhexung unseres Verstandes durch die Sprache zurückführen. Sprache ist keineswegs nur ein neutrales Medium, das wie das Wasser für den Fisch unsichtbar bleibt und im Grunde tatsächlich über nahezu 2000 Jahre weitgehend unbeachtet geblieben war. Die Sprachphilosophinnen zu Beginn des letzten Jahrhunderts entdeckten mit einem Mal, dass und wie sehr Sprache unsere Realität tatsächlich formt. Dem Linguistik-Turn schlossen sich dann eine Reihe weiterer PhilosophInnen an. Zu ihnen gehörte unter anderem der britische Philosoph John Langshaw Austin, Professor für Moralphilosophie an der Universität Oxford, Berkeley und Harvard. Dort hielt er 1955 Vorlesungen, die mit dem Titel How to do things with words weltweit Furore machten. Austin zeigte nämlich, vereinfacht gesagt, was, wie und wie sehr wir mit Worten handeln. Mehr noch, manche unserer zutiefst menschlichen Handlungen sind nur überhaupt durch Sprache, durch Sprachhandlungen möglich. Sprache erschafft Realität. Ich vergebe dir. Dieser Satz ist die Vergebung, von der er spricht. Auch wenn ich in meinem Verhalten durchaus zeigen kann, dass ich jemandem vergeben habe, richtig klar wird es dem oder der Betroffenen erst, wenn ich sage, ich verzeihe dir wirklich. Die Kirche macht übrigens in ihrem Bußritual seit über 2000 Jahren von dieser Ansicht Gebrauch. Ego te absolvo bedeutet übersetzt, ich spreche dich von deinen Sünden frei. Ein weiteres Beispiel, ich liebe dich. Ich liebe euch alle, dich und dich und dich auch. Ich kann tausende Geschenke machen. Klar wird erst, dass es sich nicht um Bestechung, sondern tatsächlich um wahre Liebe handelt, wenn ich sage, ich liebe dich. Bei einer Eheschließung wird der juristische Akt der Eheschließung vollzogen durch den Satz, ich will. Diesen Mann, diese Frau und so weiter und so fort. Tatsächlich und so, ihr kennt das. Sprache programmiert also nicht nur unseren Körper, sie erschafft auch soziale Realität. Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erforschung der Wirkung von Sprache war die Neurolinguistik und mit Blick auf das Frame die Forschung von George Lakoff in Berkeley. Sein Ziel, rauszubekommen, wie Metaphern tatsächlich auf uns wirken, einschließlich ihrer Wirkung in der Politik. Anfang der 2000er Jahre beriet Lakoff dann tatsächlich die Demokratische Partei Amerikas. Seine damalige Doktorandin Elisabeth Wehling führte Lakoffs Ideen weiter und wurde damit in Deutschland bekannter als ihr Doktorvater. Dabei hatte Lakoff entscheidend dazu beigetragen, zu klären, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Gefühle beeinflusst. Sprache kommt auf leisen Sohlen ins Gehirn, wie Lakoff sagt. Im Alltag nehmen wir die Sprache und ihre Wirkung nur selten wahr. Lakoff fand in neurolinguistischen Experimenten heraus, dass sich im Grunde alle Metaphern, die wir verwenden, auf körperliche Grundbefindlichkeiten beziehen. Beispielsweise ordnen wir die Welt gerne ein in unten wie Hölle und oben wie Himmel, der natürlich unerreichbar ist, weil viel weiter entfernt. Oder wir reden von vorne und hinten. Wir sagen zum Beispiel, dass die Vergangenheit hinter uns liegt und die Zukunft vor uns liegt. Warum eigentlich? Weil hinter dieser Zuordnung der Zeit eine weitere Zentralmetapher steht, und zwar die des Weges. Man lässt das, was man bereits bewältigt hat, hinter sich und bewegt sich auf etwas Neues zu. Den Rest des Weges, der sich vielleicht irgendwo da hinten in den Bergen verläuft, den man nicht sieht, aber trotzdem weiß, man hat ihn vor sich. Fast alle wichtigen Metaphern funktionieren auf dieser unbewussten körperlichen Ebene. Erkenntnis 2. Metaphorisches Denken ist physisch-körperlich, ja. Und deshalb können sich Metaphern ins Gehirn schleichen, weil Gehirn und Körper aufs Engste miteinander verbunden sind. Wenn ich vorne und hinten sage, dann habt ihr alle, ob ihr wollt oder nicht, eine Wirklichkeit vor Augen. Denn vorne sieht man und hinten sieht man nicht. Das ist der Frame. Hinten ist man blind. Lakoff und sein Kollege Mark Johnson, ein Kognitionswissenschaftler, Linguist und Computerwissenschaftler, haben viele solcher extrem interessanten Beispiele zusammengetragen und analysiert. Dabei gibt es solche Kernmetaphern, wie zum Beispiel die des Weges. Wir rekonstruieren in unserem Reden über Liebe oft diese Liebe im selben Rahmen des Weges bzw. der Reise. Beispiele. Schau doch, wie weit wir miteinander gekommen sind. Also wir beide sind jetzt wirklich am Scheideweg. Wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Ich glaube, dass unsere Beziehung ans Ziel führt. Wir stecken fest. Unsere Beziehung ist eine Sackgasse. Wir sind aufs falsche Gleis geraten. Oder der Titanic-Frame. Schatz, wir sind auf Grund gelaufen. Prinzip klar, der Mainframe, die Hauptrahmung, geschieht entlang der Metapher vom Weg und Reise. Und die bestimmt unser Reden über Liebe.
Frame und Politik.
Lakoff und Johnson fanden aber noch weitaus mehr heraus. Zum Beispiel zeigt ihre Analyse der amerikanischen Politik, dass die Republikaner ihre Vorstellungen von Staat und Gesellschaft immer wieder auf den Frame der Familie mit strengem Vater zurückführen. Was macht so ein strenger Law and Order Papa? Er bestimmt, schreit rum, befiehlt, bestraft und zwar hart. Er ist so ein richtiges Trump-Tier. Ein Grund für die Verwendung dieses Frames könnte darin liegen, dass Familie für die meisten Amerikaner in der Pionierphase der Besiedlung Amerikas bei weitem der engste und auch verlässlichste Bezugskreis war. Und natürlich das Ganze eine Macho-Kultur. Daher nutzten auch die Demokraten Familie als Frame, aber mehr im Sinne von Schutz und nicht als Bereich für Anwendung strenger Law-and-Order-Prinzipien. Ihnen geht es sozusagen mehr um die Kinder, die beschützt werden, als den Vater, der befiehlt. Und sie betonen statt top-down die freie, eben demokratische Entfaltung. Dabei sollten die guten Eltern, also in der Regel ja Dad and Mom, gerne helfen, aber nicht befehlen. Demokraten sind aus diesem Grund auch für eine strenge Umweltpolitik, denn die gute Umwelt schützt ja die Familie. Bei den Republikanern behindert die Umwelt dagegen das Durchregieren des Vaters, der sich an so einem Scheiß wie Umwelt nicht stören lassen will. Demokraten sind auch für die freie Eheschließung, denn liebe Kinder haben, ob sie nun queer sind oder nicht, das Recht, sich frei zu entfalten. Ihr seht, man kann ein und denselben Frame benutzen, in dem Fall Familie, und dabei doch sehr unterschiedliche Aspekte betonen. Politische Verwirrung entsteht dann, wenn die Frames in den einzelnen Parteien nicht mehr klar sind. Heute haben wir es mit einer gewollten Pluralität zu tun und genau von dieser Freiheit, die negativ geframed, Durcheinander und Chaos bedeutet dann, profitieren radikale Parteien wie die AfD. Mit ihren Metaphern von Volk, Nation, Rasse suggerieren sie eine kuschelige Einheit der Gleichen und Gleichgesinnten, die aber in der Realität so gar nicht existiert. Habt ihr schon mal eine Nation gesehen, irgendwo in der Stadt? Im Grunde könnte man sagen, all das ist nichts anderes als ein aufgeblähtes Egoismusmärchen.
Frames in der deutschen Politik.
Und jetzt wird's brisant. Denkt an den von PolitikerInnen, insbesondere von rechts, so geschätzten und beliebten Satz, das Boot ist voll. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich sage, das Boot ist voll oder das Schiff ist voll. Merkt ihr's? Ein Schiff ist eher groß und kann, wie ein Frachtschiff oder auch ein Passagierschiff, bei Bedarf gemietet werden, ist zum Vergnügen da. Ja, es gibt Luxusschiffe. Ein Boot, zum Beispiel ein Segel- oder Ruderboot, ist klein, kipplig, unsicher. Ein Passagierschiff hingegen groß, stabil, hochseetauglich. Der Frame Boot aktiviert Bedrohungsängste. Der Frame Schiff würde Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel passen da mehr Leute drauf. Aber niemand sagt, hey, die Yacht ist voll. Warum? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Anderes Beispiel. Stellt euch ein Diagramm mit einer steigenden Kurve vor. Darüber steht dann, Deutschlands Staatsausgaben explodieren. Ganz anders, wenn über derselben Kurve zu lesen wäre, Deutschland investiert immer mehr in die Zukunft. Dasselbe Budget, derselbe Betrag, dieselbe Kurve, aber ein anderes Framing und schon reagiert das Gehirn völlig anders. Neurowissenschaftlich betrachtet aktivieren die jeweiligen Frames spezifische neuronale Netzwerke in unserem Gehirn. Das Wort explodieren feuert Bedrohungszentren an, aktiviert Stresshormone. Investieren hingegen stimuliert Bereiche, die mit Wachstum, Zukunft, Innovation assoziiert sind. Erinnert ihr euch an die große Debatte um die Energiewende versus diese Ökodiktatur von linksgrün versifften Menschen? Beide Begriffe beschreiben dasselbe Problem, das wir übrigens auch gemeinsam lösen müssen. Aber sie aktivieren komplett verschiedene mentale Welten. Energiewende framete den Atomausstieg als Form eines modernisierten Wandels und in gewisser Weise sogar als innovatives deutsches Vorzeigemodell. Ökodiktatur hingegen aktiviert Gefühle von Zwang, Bevormundung, Verlust der Wahlfreiheit. Ähnliches mit Blick auf die Corona-Pandemie. Es machte eben einen Unterschied, ob bei einer Maßnahme von Lockdown gesprochen wurde oder von einem Wellenbrecher oder von einer Pandemiepause. Die Regierung experimentierte ganz bewusst mit verschiedenen solcher Frames, weil sie merkte, das Wort Lockdown löst bei vielen Menschen Gefängnisassoziationen aus. Dummerweise wirken Frames auch, wenn sie bewusst von Thinktanks erfunden werden, nicht nur bewusst, sondern vor allem eben unbewusst und sie wirken immer körperlich. Das lässt sich wirklich sehr gut mit optischen Täuschungen vergleichen. Selbst wenn wir wissen, dass die beiden Striche hier gleich lang sind, wir haben es nachgemessen, sehen sie trotzdem nicht gleich lang aus. Und auch hier, die roten Striche links sind gleich lang, kann man nachmessen. Trotzdem sieht es anders aus. Und genau bei solchen Realitätsverbiegungen und Täuschungen durch Sprache setzen verschiedene Mechanismen die mentale Manipulation in Gang. Während der deutschen Migrationsdebatte konnte man den politischen Framing-Krieg, übrigens auch ein Frame, ich weiß, Krieg, Framing-Krieg, in Echtzeit miterleben. Da war und da ist zuweilen noch die Rede von Wirtschaftsmigranten versus Arbeitssuchenden, von Abschiebung versus Rückführung oder von Asyltourismus oder Sekundärmigration. Jeder dieser Begriffe aktiviert andere neuronale Pfade und damit auch Gefühle und das ist jetzt wirklich entscheidend, bestimmte Handlungsoptionen. Frames begrenzen oder öffnen solche Optionen, uns zu verhalten. Also Wirtschaftsmigrant zum Beispiel suggeriert, boah, das sind Leute mit kalter Berechnung und man grenzt sich davon ab. Asyltourismus impliziert Missbrauch und reduziert das Thema Flucht vor einem Krieg beispielsweise wie in Syrien oder Afghanistan zum reinen Freizeitvergnügen. Arbeitssuchender löst vielleicht Mitgefühl, menschliche Hoffnung aus. Denn suchende Menschen sind Menschen, die noch nicht am Ziel sind. Sie irren irgendwie umher. Und das motorische System bereitet uns in dem Moment vor. Vor dem geistigen Auge sehen wir dann vielleicht jemanden, der oder die einen Weg sucht, Handlungsoption. Wir können dieser Person den Weg zeigen. Aber das war's dann auch. Anders, wenn wir deutlich machen, worum es im konkreten Fall geht, wenn wir zum Beispiel von Verfolgten sprechen. Dann assoziieren wir Menschen, die Krieg, Folter, Hunger erlebt haben. Und damit aktiviert unser Gehirn wieder ganz andere Handlungsmuster, die beispielsweise Mitmenschlichkeit, Empathie oder die Bereitschaft verstärken, Schutz und Hilfestellung zu geben. Perfide daran ist, dass wir automatisch, sobald ein bestimmter Frame etabliert ist, alle neuen Informationen durch diesen Rahmen hindurch filtern. Die Ankerbegriffe setzen also den Rahmen, in dem wir dann alles, was uns begegnet, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, empfinden, einordnen. Bestätigende Fakten werden verstärkt wahrgenommen, widersprechende Fakten, die sind ja außerhalb des Rahmens, abgeschwächt oder ignoriert. Aufheben können wir diese Wirkung nur, indem wir nachdenken und langsam statt impulsiv denken, fühlen und handeln. Denn Frames bestimmen ja nicht nur, was wir denken, sie begrenzen auch, was wir als Handlungsmöglichkeiten überhaupt wahrnehmen können. Wer in einem begrifflichen Frame gefangen ist, kommt gar nicht darauf, dass es auch ganz andere Handlungsmöglichkeiten gibt. So sagte der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen über die Seenotrettung: Lassen Sie sich nicht einreden, dass es sich um Seenotrettung handelt. Diese Migranten sind keine Schiffsbrüchigen. Sie haben als einwanderungswillige Ausländer die Schleuserboote bestiegen, um von einem Shuttle-Service nach Europa gebracht zu werden. Analysieren wir diesen Frame. Shuttle-Service, einwanderungswillige Ausländer suggerieren einen bequemen, geplanten, etablierten Transportweg. Einreden aktiviert hingegen Misstrauen gegenüber der eigenen Wahrnehmung. Fakt ist, wenn Menschen wohlgemerkt irgendein Mensch, egal wer, auf dem Mittelmeer zu ertrinken droht, ist das Seenot. Und egal wer im Boot oder Schiff oder der Yacht vorher saß, eine solche verpflichtende Rettung in dem Fall ist keine Frage der Politik, sondern eine Frage des Menschenrechts und seiner Anwendung. Maaßen schiebt durch seinen Frame dieses juristisch und ethisch gebotene Handeln einfach beiseite. Uns geht ja nur noch um sowas wie Reisen und Freizeitaktivitäten kann man unterstützen, muss man aber nicht. Selbst wenn jemand aus purer Lust und Laune in den Rhein springen würde und dann dummerweise zu ertrinken droht, wir müssten diese Person retten, wenn wir können, etwa wenn wir zufällig in einem Boot sitzen und bei dieser Aktion nicht selber unser Leben riskieren müssen. Alles andere wäre nicht nur, sondern ist strafbare, unterlassene Hilfeleistung.
Fazit:
Frames sind nicht böse. Wir brauchen sie und gebrauchen sie, um die komplexe Welt um uns herum und in uns selber zu verstehen. Aber wir müssen sie uns bewusst machen. Und dafür gibt es mindestens mal drei konkrete Strategien. Erstens der Körpercheck. Achtet auf eure unmittelbaren körperlichen Reaktionen. Normalerweise tun wir das nicht, sondern fühlen uns vielleicht nur einem plötzlich aufgetauchten Gefühl gegenüber ausgeliefert, ohne genau zu wissen, wo das herkommt. Wenn jemand Wirtschaftsflüchtling sagt, welche Muskeln spannen sich an, welche Handlungsimpulse entstehen. Euer Körper ist der beste Frame-Detektor. Zweitens, macht euch die Metaphernjagd bewusst. Fast alles, was wir sagen und denken, wird von Metaphern zumindest mitbestimmt. Denkt an die Hauptmetapher Weg. Die Wirtschaft brummt, der Arbeitsmarkt ist angespannt, die Gesellschaft driftet auseinander. Jede Metapher aktiviert spezifische Handlungsoptionen, Gefühle und Gedanken und blendet dadurch andere aus. Drittens, reframen statt framen. Habt den Mut, gegen euer eigenes Denken und Fühlen anzugehen und probiert immer wieder bewusst andere Frames aus. Ich gebe zu, dazu braucht man wenig Fantasie, man muss out of the box denken und manchmal muss man den Mut haben, tatsächlich anders zu denken. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel statt Flüchtlingskrise zu denken oder zu sagen, zum Beispiel von menschlicher oder humanitärer Herausforderung sprechen. Klar ist, wer bewusst bestimmte Frames einsetzt, trägt auch damit eine ethische Verantwortung. Denn es geht ja um Ethik, denn es handelt sich um tatsächliches Verhalten, weil Framing unsere Handlungen bestimmt und Verhalten vorprogrammieren kann. Vor allem, wenn Framing kollektiv gebraucht wird, um eine bestimmte Denkweise, zum Beispiel parteipolitisch, zu verankern. Framing ist ein äußerst mächtiges Werkzeug. Es kann aufklären, aber auch manipulieren, vereinen, aber auch spalten. Die Frage ist nicht, ob wir framen, das tun wir notgedrungen, sobald wir von Metaphern und Embodied Cognition, also verkörperlichter Erkenntnis, Gebrauch machen. Und das machen wir unweigerlich. Die Frage ist, wie framen wir verantwortlich und wie wehren wir uns gegen Frames, die sich dann auf leisen Sohlen nicht nur in unsere Gehirne und Körper schleichen, sondern uns auch in unserem Menschsein beeinflussen. Wir sprechen häufig von politischen Kämpfen, von Meinungskriegen, von Lagern. Diese Kampfmetaphern aktivieren Aggression, Feindschaft und suggerieren, dass es nur entweder oder, Sieg oder Niederlage gäbe. Politik ist aber kein Nullsummenspiel, sondern gelebte Kunst der Kooperation. Was wäre, wenn wir nicht von Kampf der Anschauungen in der Arena der Demokratie sprechen, sondern Demokratie zum Beispiel als kollektive Intelligenzframe, als System, das verschiedene Frame-Perspektiven nutzt, Stichwort Pluralität, um blinde Flecken zu erkennen. Vielfalt erscheint da nicht automatisch als Bedrohung, sondern Vielfalt erscheint als Weg zum Erkenntnisgewinn. In gewisser Weise hängt die Zukunft, in die wir uns bewegen und die wir aktiv gestalten, von unserem Frame-Bewusstsein ab. Denn hinter jedem Framing stehen Absichten, aber auch menschliche Bedürfnisse, berechtigte Sorgen oder Hoffnungen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir lernen, Frames also bewusst zu erkennen und zu übersetzen, statt sie sofort zu bekämpfen, können wir daraus lernen. Die Frage lautet, warum wurde dies so gesagt? Und welche Handlungsmöglichkeiten aktiviert dieser Frame und welche blendet er aus? Sprache hat sehr, sehr eng mit unserem Menschsein zu tun. Wir können entscheiden, wie wir sprechen und Sprache von einem Manipulationswerkzeug in ein Verständigungsinstrument verwandeln. Kommende Woche gibt's das nächste Thema. Euer Abo hilft uns buchstäblich, Kräfte zu sammeln und eine bewusste und neugierige Community wachsen zu lassen. Insofern danke fürs Abonnieren und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und der Okeanos Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.